Wir stehen immer noch in Johannes 19. Wir lesen von Vers 17 bis zum Schluss des Kapitels. Danke. Wir haben letztes Mal schon gesehen, Vers 17, wenn es hier heißt, der Herr Jesus trug sein Kreuz, so war das nicht das ganze Kreuz, sondern der Querbalken, das Patibulum. Nannte man aber im Griechischen auch Kreuz. Aber dieser Hinweis hier macht ihm deutlich, dass der Jesus nicht an einem Pfahl gekreuzigt wurde, wie das manche behaupten, übrigens unter anderem die Zeugen Jehovas, sondern es war wirklich ein Kreuz. Denn er trug eben das Kreuz, das heißt eben den Querbalken. Den Pfahl, den senkrechten Pfahl, den konnte ein einzelner Mensch nicht tragen. Der wurde schon vorher von Soldaten an der Hinrichtungsstätte platziert und erst dann bei der Kreuzigung selbst wurde dann der Querbalken hochgezogen. Ja, und dann haben wir die Überschrift des Pilatus, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Die führenden Priester sind nicht einverstanden, dass das einfach so kommentarlos dasteht. Aber Pilatus lässt sich nicht dreinreden. Und so musste eben die Wahrheit dastehen und nicht diese Forderung, er hätte einfach das gesagt. Dieser Name, der König der Juden, ist nämlich eine ganz besondere Ausdrucksweise. Weiß jemand, wo die zum ersten Mal vorkommt in der Weltgeschichte? Dass man so vom König der Juden spricht.
David.
Nein, findet man nicht den Ausdruck, der König der Juden. Es war so, Herodes, ein Edomiter, hat sich an die Macht gedrängt, und der römische Senat hat ihn offiziell ernannt mit dem Titel König der Juden. Also König Herodes, der später zum Kindermörder von Bethlehem wurde, der wurde also von den Römern so eingesetzt mit diesem Titel der König der Juden. Für ihn war es darum so schrecklich, als diese persischen Sternbeobachter kamen, Matthäus 2, schlagen wir kurz auf. Liest jemand Matthäus 2, 1 bis 2.
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen.
Noch Vers 3.
Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm.
Jawohl. Also diese Ausdrucksweise ist interessant. Sie sagen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Nicht der ernannt worden ist. Das war natürlich für Herodes die totale Herausforderung, denn er war nur zum König der Juden ernannt und jetzt soll einer geboren sein als solcher. Und darum ist er deswegen so entsetzt und bemüht sich dann eben diesen neugeborenen König zu ermorden mit diesem Massaker in Bethlehem. Und jetzt haben wir hier wieder diesen Ausdruck. Aber Jesus der Nazaräer, der König der Juden, das ist eben der, der als solcher geboren worden ist in Bethlehem. Ja, jetzt haben wir aber zusätzlich Jesus der Nazaräer. Wir können uns Gedanken machen darüber, was heißt eigentlich der Name Jesus?
Heil und Rettung. Heißt Heil.
Nochmals?
Heil und Rettung.
Heil, Rettung, ja, ist noch nicht alles übersetzt. Das ist erst die Hälfte. Was sagtest du?
Der Herr ist heil.
Der Herr ist heil, ja. Also die hebräische Form ist Jehoshua, Jeho, das ist die Kurzform für Jahwe, der Ewige, der Unwandelbare. Und dann Shua, das ist Heil, Rettung. Also der Ewige ist Rettung. Später ist daraus eine Kurzform entstanden, die Form Yeshua. Das ist der Zusammenzug aus Jehoshua, Yeshua. So hieß zum Beispiel der erste Hohepriester des zweiten Tempels. So wird ja der Hohepriester genannt im Buch Haggai, als der zweite Tempel gebaut wurde. Und im Griechischen muss man ja irgendwie diesen hebräischen Namen rüberbringen. Und da gibt es zum Beispiel auch das Problem, es gibt kein Sch-Laut im Griechischen. Ja? Also es gibt keinen Buchstaben, mit dem man das Sch schreiben kann. Und darum schreibt man das eben mit einem S. Übrigens, es ist ja auch heute noch so, dass Griechen Mühe haben, Fisch zu sagen. Ja, die sagen Fis. Weil es diesen Laut auch im Neugriechischen eben nicht gibt. Und so ergab also Yeshua, gab Jesu. Und es war üblich, dass hebräische Namen, wenn die ins Griechische übertragen wurden, am Schluss noch ein S bekamen. Zum Beispiel Mose, nicht Mosche, Mose, weil man das nicht schreiben kann. Und dann ein S hinten dran, Moses. Oder Elia gibt im Griechischen Elias. Jeremia, Jeremias. Das ist das typische S, das einfach bei der Übertragung ins Griechische, also nicht Übersetzung, sondern Übertragung ins Griechische, also Transkription, Umschrift ins Griechische, so wird der Name gewandelt. Also Jesus entspricht genau einfach der griechischen Aussprache von Yeshua. Der Ewige ist Retter. Ich habe mal ausgezählt, wie oft der Name Jesus vorkommt in den einzelnen Evangelien. Und das sieht statistisch etwa so aus. In Matthäus 152 Mal, Markus 82, Lukas 88 und in Johannes 244 Mal. Also mit Abstand statistisch am meisten im Johannesevangelium. Natürlich könnte man jetzt noch einwenden, das Markus-Evangelium ist das kürzeste, 16 Kapitel, aber man könnte das prozentual aufrechnen. Und auch dann wird deutlich, mit Abstand kommt der Name Jesus im Johannesevangelium am meisten vor. Frage, was ist das große Thema im Johannesevangelium? Ja, Jesus, der ewige Gott, der Sohn Gottes. Ja, das wird ja schon deutlich im ersten Satz, wenn es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und nachher wird erklärt, das Wort, das Fleisch wurde, das ist Jesus Christus. Also der erste Satz betont schon seine Gottheit. Und so passt natürlich dieser Name ganz besonders eben zu diesem Thema des Johannesevangeliums. Der Ewige ist Retter. Der ewige Gott. Also daran müssen wir denken bei dieser Überschrift Jesus. Das war der ewige Gott, der Mensch geworden ist, der da am Kreuz hing. Dann kommt die Bezeichnung der Nazaräer. Ja, warum hat sich diese Bezeichnung eingebürgert und nicht Jesus der Bethlehemiter? Jesus Christus wurde ja in Bethlehem geboren, nicht in Nazareth.
Er lebt in Nazareth.
Ja, wie lange?
Bis er nach Kapernaum gezogen ist.
30 Jahre.
Ja, also 30 Jahre plus natürlich die Zeit noch in Ägypten. Aber wenn das wären das etwa 2 Jahre gewesen, dann lebte der Herr doch etwa 28 Jahre in Nazareth. Das heißt, die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in Nazareth. Nazareth, kann jemand den Namen übersetzen?
Sprosslingen, haben Sie mal gesagt.
Ja, und zwar
von Spross.
Von Spross. Nezer heißt auf Hebräisch Spross. Und zwar übrigens der grüne Spross. Also der saftige Spross. Und dann Nazareth gibt dann eben die Sprossstadt oder eben gut Deutsch Sprosslingen. Wenn wir dazu lesen, in Zacharia 3, da wird der Messias angekündigt, 3 Vers 8. Wer liest?
Höre doch, Joshua, du, der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Bundes sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Jawohl. Also hier wird der Messias angekündigt. Mit welchem Namen? Spross. Und wenn man dann später eben sprach von Jesus, dem Nazaräer, dann nannte man ihn tatsächlich Spross. So hat sich das erfüllt. Also das ist bereits ein Hinweis auf den Namen Nazaräer. Das gleiche findet man auch in Zacharia 6, Vers 12. Wer liest?
Ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird es sprossen und er wird bauen des Herrn Tempel.
Jawohl. Auch da wieder die Ankündigung des Messias. Siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Das ist der Hinweis auf den Nazaräer. Jesus, der Nazaräer. Also in der Überschrift ist eigentlich ein Hinweis auf seine ewige Gottheit, dass er gekommen ist, das Heil zu bringen, die Rettung, Jesus. Nazaräer ist ein Hinweis darauf, dass er diese Prophezeiungen erfüllt hat, dass der Messias Spross genannt werden sollte. Und König der Juden, als solcher, wurde er in Bethlehem geboren. Denn Micha 5,1 heißt ja so, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Also, das ist eben der König, der geboren wurde in Bethlehem. Also, als König der Juden wurde er geboren. Noch kurz zu Zacharia 3, Vers 8. Dort wird eben dieser erste hohe Priester des zweiten Tempels erwähnt. Höre doch, Jehoshua, du hoher Priester, du und deine Genossen. Hier hat man die Langform, an anderer Stelle, wie gesagt, die Kurzform Jeshua. Und jetzt wird hier gesagt, er und die Priester, die mit ihm zusammenarbeiteten, denn Männer des Wunders sind sie. Oder wie ist es anderswo übersetzt, anstatt Wunder?
Zeichen,
ja, das hebräische Wort bedeutet Wunder, Wahrzeichen oder Vorbild. Also sie sind ein Vorbild und dann wird erklärt, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Und so war der Hohepriester Jehoshua ein Hinweis, ein Vorbild, ein Zeichen, das hindeutete auf den Messias, der übrigens eben den gleichen Namen tragen sollte. Jesus entspricht Jehoshua. Und der Hohepriester war eben Priester, der Opfer darbrachte, aber Jesus Christus sollte Hohepriester sein, der sich selber opferte. sein Kreuz tragend, ging er hinaus zur Stätte genannt Schädelstätte, Golgatha. Ja, ist bis dahin eine Frage oder eine Bemerkung? Die Inschrift wurde dreisprachig abgefasst, Johannes 19, 20, nämlich welche Sprachen? Jawohl. Nun, alle Sprachen waren davon Bedeutung. Hebräisch war die Sprache, ja, des jüdischen Glaubens. Dann Griechisch war die Sprache der Kultur. Wie kam es eigentlich, dass man damals in Israel eben neben dem Hebräischen auch Griechisch sprach? Wie kam das Griechische nach Israel? Und der Hellenismus kam wie?
Durch Alexander den Großen.
Ja, durch Alex, der eben um 330 die ganze Welt von Griechenland her bis nach Indien über den Indus hinaus eroberte. Und so wurde Griechisch Weltsprache. Und auch nachdem das griechische Reich dann zerfiel und schließlich auch die letzten Reste durch das römische Reich verdrängt wurden, der letzte Alexanderreich Block wurde zerstört oder besiegt in der Schlacht von Actium, 40 vor Christus. Aber so blieb Griechisch auch weiterhin in der Zeit des römischen Weltreiches Weltsprache. Und so war es also ganz üblich in Israel, dass man eben mindestens zweisprachig war, Hebräisch oder in Jerusalem Hebräisch, aber in Galiläa zum Beispiel eher Aramäisch und Griechisch. Die Inschriften, die man in der Archäologie ans Licht gebracht hat in Israel, die machen also deutlich, wie stark verbreitet eben das Griechische war. Und dass man also damit rechnen konnte, dass auch einfache Leute im Volk, dass die Griechisch sprechen konnten damals. Und dann haben wir noch Lateinisch. Das ist die Sprache. Ja, also die Sprache der herrschenden Politiker. Lateinisch war aber nicht verbreitet unter den Juden. Die Inschriften auf Latein in Israel aus dieser Zeit sind sehr, sehr spärlich. So dass man zum Schluss kommt, dass es ganz unüblich war, dass Juden etwa Lateinisch gesprochen hätten. Aber die Machthaber, die eben aus dem Bereich des Römischen Reiches, vor allem aus dem Westen kamen, wo Latein vorherrschte, die haben natürlich Lateinisch verwendet, dann auch in Israel. Aber eben darum sind die Spuren sehr, sehr spärlich. Aber es ist schon eindrücklich, diese Anklageschrift in diesen drei Sprachen. Es zeigt eigentlich, wer Christus verworfen hat. Die ganze Welt. Denn die Römer hatten sich ja in dieser Sache zusammengeschlossen mit den Juden, die Christus verworfen hatten. Und was macht die Welt aus? Es ist die Religion, Hebräisch. Es ist Kunst und Wissenschaft, Griechisch. Es ist Politik. Und so ist es auch bis zum heutigen Tag, dass diese Bereiche in Feindschaft stehen gegen Christus. Also auch die religiöse Welt und die Welt der Wissenschaft, die Welt der Kunst und die Welt der Politik. Das heißt natürlich nicht, dass diese Bereiche an sich schlecht sind. Ja? Dass Kultur an sich schlecht ist, dass Wissenschaft an sich schlecht wäre, dass Politik an sich schlecht wäre. Aber weil Satan der Fürst dieser Welt ist, wo wird er so genannt? Nein, gleich im Evangelium. In Johannes, ja. Schlagen wir ganz kurz auf. Johannes 12, Vers 31. Oder noch besser 14, Vers 30. Das ist ein zweites Mal. Am Vorabend der Kreuzigung sagt der Herr, wer liest?
Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir.
Jawohl. Also Satan machte sich auf, um Christus zu töten. Er kommt. Der Fürst der Welt. Also Satan hat die Oberhand über all diese Bereiche. Und darum stehen eben diese Bereiche unter seinem Einfluss. Und darum muss uns eben nichts wundern, wenn auf dem Gebiet der Religion eben gegen den Herrn Jesus Christus und sein Wort gekämpft wird. Man denke heute an die liberale Theologie, die alle Grundlagen des christlichen Glaubens über Bord geworfen hat. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, der Tod Christi hat keine sühnende Bedeutung. Jesus Christus ist nicht am dritten Tag auferstanden. Er wird auch nicht mehr wiederkommen. Er lebt einfach so in unserem Nächsten weiter. So wird quasi Nächstenliebe völlig mystisch umgedeutet. Also da findet man eigentlich die größte Feindschaft gegen den Herrn, findet man gerade im Bereich der Religion. Und dann eben auch in Kultur und Wissenschaft und in der Politik. Also daran erinnern uns immer wieder diese drei Sprachen der Überschrift am Kreuz. Bis dahin noch eine Bemerkung oder eine Frage?
War es üblich, diese Aufschriften am Kreuz mit der Beschuldigung? Also das heißt, die anderen beiden Verbrecher hatten wahrscheinlich auch so einen...
Gut, da wird es ja nicht erwähnt, aber das war bei den Römern üblich, dass man eben auf einer Aufschrift, auch am Gefängnis, die Schuld so bekannt machte. Und es war auch üblich, dass man dann, wenn man die Strafe im Gefängnis zum Beispiel abgesessen hat, dass man diese Schrift dann bekam und es wurde durch darüber geschrieben, bezahlt. Dann war quasi die Schuldschrift war damit erledigt.
Warum musste der Jesus außerhalb von Jerusalem sterben?
Warum? Haben wir das letzte Mal nicht etwas besprochen? Warum musste der Herr Jesus außerhalb der Stadt von Jerusalem sterben? Hatten wir das letztes Mal nicht behandelt? Ich habe es so in Erinnerung. Ja, dann können wir ganz kurz das zusammentragen. Was war der Grund? Warum außerhalb der Stadt?
Weil Verbrecher außerhalb der Stadt ihn
werden. Das sowieso, genau. Und weiter? Also noch einen weiteren Grund?
Er war ja das Lamm, das die Sünde trug.
Ja, das Sündopfer. Sündopfer wurden nie auf dem Altar im Tempel geopfert, sondern die wurden außerhalb der Stadt, an einer bestimmten Stelle wurden die verbrannt. Dazu Hebräer 13, 11. Liest jemand bitte vor.
Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt.
Jetzt Vers 12.
Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten.
Jawohl. Also Sündopfer wurden außerhalb des Lagers, das heißt außerhalb der Stadt von Jerusalem. Im Judentum hat man damals die Stadt Jerusalem als das Lager bezeichnet. In Anlehnung an das Lager Israels in der Wüste, ja? Die Stiftshütte und darum herum das Lager. Und in Jerusalem hatte man den Tempel und darum herum das Lager. Und so wurden die Sündopfer außerhalb der Stadt verbrannt. Und der Hebräerbrief erklärt, darum hat auch Jesus außerhalb des Tores gelitten. Das Tor, das hier erwähnt wird, des Tores, es gab ja mehrere Tore in Jerusalem, das haben wir letztes Mal auch besprochen, oder? Das Gartentor, habe ich erklärt, dass man das nach dem Sechstagekrieg ausgegraben hat. Durch dieses Tor musste der Herr hinaus nach Golgatha, um dort eben das Sündopfer zu werden. Ja, sonst noch etwas? Dann gehen wir weiter zu Vers 23. Das haben wir eigentlich letztes Mal auch schon etwas besprochen. Der Leibrock ohne Naht, von oben an durchweg gewebt. Nochmals, wer trug damals typischerweise solche Kleider, die ohne Naht gewebt waren? Die Priester, die Priesterkleider. Und der Herr trug auch so ein Kleid, das also von der Machart her an ein Priestergewand erinnerte. Und das ist schon bedeutsam, dass eben dieser Leibrock da speziell erwähnt wird im Zusammenhang mit der Kreuzigung, weil der Herr Jesus ja ans Kreuz ging eben als Priester. Lesen wir dazu aus Hebräer 7. Hebräer 7, 27. Da heißt es von dem Herrn Jesus Christus,
der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat.
Jawohl. Hat sich selbst geopfert, ein für alle Mal, eben als hoher Priester. Die Soldaten konnten also dieses Kleid nicht zerteilen, sonst hätten sie es zerstört, und darum haben sie darum gelost. Aber die übrigen Kleider, die haben sie dann so aufgeteilt, vier Teile gemacht. Johannes weist hin auf Psalm 22, Vers 18. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Schlagen wir das mal nach im Alten Testament. Wer hat Psalm 22 geschrieben? Und wann? König David. Der Zeitpunkt? 1000 vor Christus. Also zu einer Zeit, als es die Kreuzigung gar noch nicht gab. Denn erst Jahrhunderte später haben die Perser die Kreuzigung erfunden. Und es wird zum Beispiel schon erwähnt im Buch Esra, wird von der Strafe gesprochen, dass jemand an einen Pfahl genagelt wird. Im Buch Esra findet man die Kreuzigung so schon. Dann haben die Perser diese Todesart den Griechen weitergegeben und die Griechen den Römern. Und die Römer haben sie eben bis zur Spitze perfektioniert, damit sie möglichst grausam lange andauern sollte. Die haben also Techniken entwickelt, dass das Gekreuzigte unter Umständen bis 14 Tage noch am Leben blieben. Und eine Körperfunktion nach der anderen langsam aussetzte, aber die entscheidendste dann, die zum Tod führte, erst ganz am Schluss. Aber David beschreibt die Kreuzigung Jesu in diesem Psalm bis in Details hinein. Schauen wir zunächst mal an Vers 17. Kann das jemand vorlesen?
Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Jawohl, also da haben wir die Kreuzigung mit Nägeln. Hände und Füße durchgraben.
Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los.
Jawohl, also alle meine Gebeine könnte ich zählen. Das ist diese weitgehende Entblößung am Kreuz. natürlich in Jerusalem war das garantiert nicht eine vollständige Entblößung. Und zwar aus Respekt gegenüber den Juden, die hätten das nicht akzeptiert. Aber eben die eigenen Kleider wurden weggenommen, wie wir das gelesen haben in Johannes 19. Und darum heißt es hier, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Weil man am eigenen Körper die Knochen sehen kann bei der Kreuzigung. Und dann wird der Spott der Zuschauer erwähnt. Sie schauen und sehen mich an. Und jetzt kommt dieser Vers eben mit dem Teilen der Kleider. Das Ganze ist ja ein Gedicht. Also alles ist immer in Verszeilen abgefasst. Zum Beispiel, alle meine Gebeine könnte ich zählen, ist eine Verszeile. Und die zweite Verszeile, sie schauen und sehen mich an. Und dann, sie teilen meine Kleider unter sich, eine neue Verszeile, und über mein Gewand werfen sie das los. Das ist im Prinzip ein synonymer Parallelismus. Sehr typisch in der hebräischen Poesie. Etwas wird in der ersten Verszeile ausgedrückt und die zweite drückt es mit anderen Worten nochmals aus. Ja? Aber es ist nicht ganz nur das Gleiche, sondern die erste Verszeile sagt, die Kleider werden geteilt. Das haben sie gemacht mit den übrigen Kleidern, vier Teile. Und über das Gewand, das eben ganz durchgewebt war, da haben sie das losgeworfen. Und so hat sich also ganz perfekt jede Verszeile mit ihrer Nuancierung erfüllt in Johannes 19. Und eben viele weitere Details der Kreuzigung werden hier erwähnt. Schauen wir zum Beispiel an, indem wir lesen von Vers 13 an. Liest jemand von dort weg? Irgendjemand?
Also Psalm 22?
Ja, Psalm 22.
Viele Stiere haben mich umgeben, starke Tiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend.
Jawohl, mal bis dahin. Wir haben in Vers 17 gelesen, Hunde haben mich umgeben. Und hier steht es Stiere. Ja, es ist so, in der Bibel sind die reinen Tiere ein Bild von Israeliten. Und unreine Tiere sind ein Bild von Heiden. Diese Analogie findet man zum Beispiel in Apostelgeschichte 10. Als Petrus diese Vision hatte mit den unreinen Tieren, ja? Und das geht darum, das Thema, dass Gott eben die Heidenvölker jetzt auch aufnimmt. Und so sehen wir also in den Stieren, Vers 12, sehen wir Israeliten aus dem Volk Gottes, die sich gegen ihn wenden als Feinde. Und in den unreinen Tieren, den Hunden, Vers 17, da sehen wir die Heiden. Und tatsächlich waren am Kreuz eben Juden und Heiden vereinigt gegen den Erlöser. Aber die Nuance ist wichtig. Wer hat die Hände und Füße durchgraben?
Die Heiden.
Die Heiden, die Römer, nicht die Juden. Aber wir lesen von den Stieren. Vers 13, sie haben ihr Maul wider mich aufgesperrt, gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Ja, zum Beispiel allein hat schon damit begonnen, dass Pilatus sagt, bitte nicht diese Überschrift so. Schreibt doch nur, er hat gesagt. Ja, so haben sie ihr Maul gegen ihn aufgerissen und nachher noch viel schlimmer mit Lästerung. Aber das hat sich so erfüllt. Genauso wie sich dies präzise erfüllt hat, dass es eben die Nichtjuden waren, die Hände und Füße durchgraben haben. Weiter, jetzt kommt Vers 15.
Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren.
Jawohl, wie Wasser bin ich hingeschüttet. wenn man gekreuzigt ist und erst recht in der orientalischen Sonne, führt das zu gewaltigen Schweißausbrüchen am Körper. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Durch die Kreuzigung werden schließlich unter dem Eigengewicht des Körpers die Knochen ausgerenkt. Und genau das haben wir hier. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Und die Schmerzen sind so unvorstellbar. Zum Beispiel, indem man die Nägel hier durch die Hand schlug. Da konnte man das ja nicht, sonst wäre das sofort unter dem Gewicht des Körpers wäre das auseinandergerissen. Aber an dieser Stelle war das stabil. Wenn man da den Nagel hineinführt, dann trifft man hier einen ganz wichtigen Nerv, der hier durchführt. Und das löst einen der schlimmsten Schmerzen aus, die es überhaupt gibt. Also, und das ist ja nur etwas von der Kreuzigung. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Vers 16.
Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich.
Jawohl. Es ist dann aus medizinischen Gründen so, dass man bei der Kreuzigung einen ganz schrecklichen Durst bekommt. Und das wird hier so ausgedrückt. Kraft vertrocknet wie ein Scherben. Was gibt es Trockeneres als ein Scherben? Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Also das ist schon eindrücklich, wenn man sieht, wie David so die Kreuzigung detailliert beschrieben hat, eben bevor es überhaupt diese Art der Tötung gegeben hat. Und ganz wichtig, Vers 1, da haben wir den Schrei am Kreuz schon vorweggenommen. Wer liest?
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Jawohl. Wir kommen darauf später zurück, bei den Worten Jesu am Kreuz. Jetzt schlagen wir wieder auf, Johannes 19. Also Verse 23 und 24 haben wir jetzt besprochen mit den Kleidern. Jetzt kommen wir zu Vers 25 und folgende. Die Mutter Jesu, Maria, steht da am Kreuz. Von Josef liest man nichts. Wir haben ja auch schon gesehen, schon 3 Jahre früher, bei der Hochzeit zu Kana in Johannes 2, da war der Herr eingeladen und seine Jünger und die Mutter Jesu. Aber Josef wird auch nicht erwähnt. Und dieses Stillschweigen über Josef in den Evangelien, ab der Zeit, wo der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst getan hat, weist darauf hin, dass Josef offensichtlich gestorben war. Also die Frau war Witwe. Und vielleicht wird das Ganze noch ein bisschen dramatischer, wenn man auch daran denkt, dass Maria, als sie verlobt war mit Josef, kann man ja davon ausgehen, dass sie so das übliche Verlobungsalter hatte damals, vor 2000 Jahren in Israel. Wann haben sich Mädchen normalerweise verlobt? 14. Sogar früher. 12 bis 14 war so das Übliche. Und die Jungs etwa mit 16, ja. Also war Maria, als sie Mutter wurde, da war sie in unseren Augen eine Teenagerin. Ja? Nur der Ausdruck Teenager gibt es in der Bibel nicht. Auch nichts Äquivalentes. Ist übrigens noch interessant, bedenkenswert, weil der Ausdruck Teenager suggeriert so, das ist so eine Zeit, wo man völlig blöd tun kann, ohne dafür verantwortlich zu sein. Aber im Judentum war man mit 13, war man erwachsen. Und da konnte man ja nicht sagen, ja, jetzt kann ich, das ist einfach so, ich bin ein Teenager, ja, sondern da war man erwachsen und wurde für voll genommen. Und war auch verantwortlich, ja? Also kann man vielleicht mal darüber nachdenken. Aber eben, so ein junges Mädchen, wie alt Josef war, wissen wir nicht. Aber wenn jetzt hier 33 Jahre später, wie alt war sie? Ja, vielleicht in der Größenordnung. Also nicht eine alte Frau, aber Witwe. Und auch kein Hinweis, dass sie wieder verheiratet war, denn sie wird immer allein erwähnt. Eben die Mutter Jesu steht auch da. Und erlebt nun dieses Drama, wie Jesus, ihr Erstgeborener, gekreuzigt wird durch die Römer. Und da schlagen wir auf in Lukas 2, was ihr schon längst vorausgesagt war. Und zwar durch Simeon. Lukas 2. Er hat bei der Darbringung im Tempel, hat er das Kind Jesus, das Kindlein Jesus in die Hand, in die Arme genommen und darüber eine Weissagung, über ihn eine Weissagung gesprochen. 2 Vers 29, wer liest das?
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.
Nur weiter. Bis 35.
Ich bereite das vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.
Ja, noch weiter bis 35.
Bis 36.
Bis 35, ja.
Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, dass von ihm geredet ward. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser wird gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert bringen, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden.
Ja, das war 33 Jahre früher. Diese Prophetie, dass schließlich ein Schwert ihre Seele durchdringen wird. Und dass eben der Jesus zu einem Zeichen sein wird, dem widersprochen wird. Diesen Widerspruch haben wir auch gerade in unserem Kapitel auf dem Höhepunkt. Aber das Ganze war ein Segen. Lukas 2, Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Es ist interessant, obwohl eigentlich bei der Darbringung eines Kindes im Tempel, da musste der gewählte Priester, in diesem Fall war das Simeon, musste das Kind segnen. Aber das geschieht hier gerade nicht. Simeon segnet nicht das Kind, er segnet aber die Eltern. Ja? Und zwar ist das eben folgender Grundsatz, kann man sich aufschreiben, Hebräer 5, dort wird erklärt, Hebräer 7 meine ich, Vers 7, ohne allen Widerspruch, aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Es geht darum, also dass derjenige, der segnet, hat in dem Sinn einen höheren Rang als der gesegnet wird. Und so hat der Priester Simeon nicht das Kind gesegnet. Das konnte er nicht. Denn es war der Sohn Gottes. Aber er konnte die Eltern segnen. Das heißt also, er hatte einen höheren Rang als Maria. Hat natürlich Konsequenzen, ja? Für jeden Katholiken. Ja, aber das sind so Dinge, die man als Munition bereit haben muss, um eben auch handfeste Argumente zu bringen, die jemandem auch helfen können. Aus der Heiligen Schrift. Also, Simeon segnet nicht das Kind, kann er nicht. Aber er segnet Maria, die übrigens auch heilsbedürftig war. Denn sie sagt ja, wenn wir schon in Lukas sind, in Lukas 1, Vers 47. Vers 46 und 47.
Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland.
Jawohl. Also da war sie das wahrscheinlich etwa 14-jährige Mädchen oder junge Frau. Und sie sagt: Meine Seele hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Also war sie nicht sündlos, sie brauchte auch einen Erlöser, einen Heiland. Ja, das sind aber so wichtige Verse, die man bereit haben muss, um eben solche Dinge wirklich überzeugend darlegen zu können. Ja, und jetzt finden wir eben Maria da am Kreuz, ein Schwert durchdringt ihre Seele. Und liest nochmals jemand Vers 26.
Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jüngling sie zu sich, der Jünger sie zu sich.
Also die Der Jünger, den Jesus liebte, ist auch da beim Kreuz. Wer ist das? Ja, das ist der Schreiber des Johannesevangeliums. Also der Jünger, der die tiefste Beziehung zu seinem Herrn hatte. Darum wird er genannt, der Jünger, welchen Jesus liebte. Er war sich eben dieser Liebe auch besonders bewusst. Der Herr liebte auch die anderen. Aber er war sich dieser Liebe ganz besonders bewusst und darum nennt er sich der Jünger, den Jesus liebte. Und nun spricht der Herr Jesus also zu dem Jünger, Johannes, zuerst zur Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Und zu Johannes: Siehe deine Mutter. Ja, wenn Maria damals allein war, wer sollte sie in dieser schwersten Stunde unterstützen? Und da gab also der Herr Jesus dem Johannes die Aufgabe, Maria beizustehen in dieser Zeit, wo sie, menschlich gesprochen, unbedingt innerlich zusammenbrechen musste. Und so hatte also Johannes die Aufgabe, Maria für eine Zeit zu sich zu nehmen, um sie in dieser Zeit eben unterstützen zu können. Aber der Herr, unter den schrecklichsten Schmerzen am Kreuz, nimmt sich so der Mutter an. Es gab damals keine Witwenversicherungen und so weiter. Er nimmt sich dieser Witwe an, um eben diese Zeit der Not unbeschadet überstehen zu können. Und das ist auch so gewaltig, dass der Herr in seinen schlimmsten Schmerzen noch eben sich so kümmert und Gedanken macht um seine Mutter. Das ist das zweite Wort Jesu am Kreuz.
Ich habe da noch eine Frage.
Ja?
Aber Jesus hat ja auch Brüder gehabt. Also es wären ja noch andere.
Ja, natürlich, die wären eigentlich, und solche kämen doch eigentlich noch vorher in Frage.
Ja.
Aber schauen wir mal in Johannes 7. Johannes 7, Vers 5.
Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn.
Jawohl. Jakobus wird aber später, nach der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt, wird er ja sehr wichtig für die Gemeinde in Jerusalem. Aber nach außerbiblischer Überlieferung hat er sich erst in Verbindung mit der Auferstehung Christi bekehrt. Also der Moment war noch zu früh. Das waren ungläubige Männer. Und darum musste jetzt, im Moment der Kreuzigung, musste Johannes diese Aufgabe übernehmen.
Das war aber weniger eine materielle Sorge als eine psychische.
Seelsorgerliche? Ja, klar. Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, es ging ja darum, dass ihr bewusst blieb, das war nicht einfach ihr erstgeborener Sohn, sondern es war der Messias, der ans Kreuz gehen musste. All diese Dinge, die man ihr schon vorausgesagt hatte, eben in Lukas 2, in diesen Dingen musste sie ja bestärkt werden. Aber die Jünger, die Brüder, die glaubten eben gerade nicht, dass Jesus der Messias war. Und darum war es wichtig, dass eben hier jemand beistand, der sie darin bestärken konnte. Das musste so sein, denn er kam als Messias, um für unsere Sünden zu leiden. Ja. Machen wir Pause. 20 Minuten. Also, wir sind stehen geblieben in Johannes 19, 26, 27. Da haben wir das zweite Wort Jesu am Kreuz. Josef Haydn hat ja die sieben Worte des Erlösers am Kreuz vertont. Wir wollen diese sieben Worte zusammenstellen miteinander. Welche weiteren Worte Jesu am Kreuz finden wir da in Johannes?
Mich dürstet.
Jawohl, das ist ein Vers. 28 und
30, es ist vollbracht.
Jawohl. Diese drei. Jetzt finden wir aber in den anderen Evangelien weitere Worte. Wir schlagen auf Matthäus. Also, Matthäus 27. Vers 45. Liest jemand?
Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Jawohl. Also das ist wieder ein Wort, das wir in Johannes eben nicht finden, das übrigens nur in Matthäus und Markus vorkommt. Dieses Wort ist sogar in der Originalsprache wiedergegeben. Was ist das für eine Sprache?
Aramäisch.
Übrigens, natürlich umgeschrieben im Griechischen. Aramäisch heißt das letzte Wort Shabaktani. Das Sch kann man eben nicht schreiben, darum schreibt man es als Sigma, als S. Und das Chi entspricht unserem CH, das hat man damals so hart ausgesprochen als K. Ja, nicht wie ein K, sondern K, weicher. Und darum liest man, muss man also nicht lesen Sabachthani, sondern Shabak, Shabakthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, das ist der einzige Satz, den wir in allen drei Bibelsprachen vorfinden. In Psalm 22, Vers 1, Hebräisch. Eli, 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 Lama, Asaftani. Das ist, Asaf ist das Hebräische für verlassen und Aramäisch Shabak. Asaftani, du hast mich verlassen. Shabaktani, du hast mich verlassen. Aramäisch. Und hier ist es dann noch eben auf Griechisch übersetzt. Hoteosmu, Hoteosmu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also der einzige Wort, das in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Überhaupt der einzige Satz in der Bibel, der dreisprachig so vorkommt. Liest jemand noch Matthäus 27, Vers 50?
Jesus.
Ja?
Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf.
Jawohl. Also hier ist ein Schrei erwähnt, aber ohne den Inhalt anzugeben. Jetzt schlagen wir auf. Das war übrigens ein Schrei, gerade unmittelbar vor dem Tod. Und wir werden gleich sehen, das ist also nicht der Ruf, es ist vollbracht, also Johannes 19, sondern, schlagen wir auf, Lukas 23. Jetzt haben wir also schon vier Worte, jetzt sollten wir noch drei finden. Lukas 23, Vers 34. 33 lesen wir dazu.
Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Jawohl. Also, dieses Wort ist also, steht unmittelbar am Anfang der Kreuzigung. Und darum ist es das erste Wort Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann haben wir in Johannes 19 eben die Fürsorge für Maria. Weib oder Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes, siehe deine Mutter. Das wäre das zweite Wort. Und dann Lukas 23, Vers 42. Oder wir lesen schon ab Vers 40.
Der andere aber antwortete und wies ihm zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Jawohl. Das ist das dritte Wort. Wir sind dann in Vers 24, da kommt dann die Finsternis. Nach 3 Stunden kommt 3 Stunden Finsternis. Aber dieses Wort ist also noch in den ersten 3 Stunden gesprochen worden. In Matthäus liest man, dass beide gekreuzigten Übeltäter den Herrn Jesus lästerten. Aber hier lesen wir, wie einer zur Umkehr kommt. Also die Berichte ergänzen sich. Zuerst haben beide gelästert und dann kommt einer zur Einsicht und zum Glauben. Und dem sagt der Herr als drittes Wort am Kreuz: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist ganz erstaunlich, dieser Verbrecher sagt: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Das ist ja gewaltig. Wann soll das sein? Wann soll er kommen in seinem Reich? Ja, also er glaubte, dass dieser Gekreuzigte in der Mitte, dass der einmal kommen wird als König. Der hat also realisiert, es gibt 2 Kommen Jesu. 2 Kommen des Messias. Das erste Mal, um zu sterben, und das zweite Mal, um zu herrschen. Wenn man sich mal überlegt, was da in diesen letzten Stunden des Lebens, was da noch geschehen ist. Dass der zu der Erkenntnis kommt, was andere, was große Schriftgelehrten damals nicht mal gesehen haben. Konnte er durch den Glauben plötzlich sehen. Und der Jesus antwortet ihm nicht: Ja, eben dann, wenn ich einmal kommen werde in meinem Reich, dann werde ich an dich denken, sondern er sagt: Heute. Also dieses, wenn du in deinem Reich kommst, dieses Wenn, der Zeitpunkt, beantwortet der Herr mit heute. Und er sagt als Antwort darauf: Wenn du in deinem Königreich kommst, sagt der Herr Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du musst nicht warten, bis das Königreich auf der Erde kommt, sondern deine Hoffnung ist jetzt das Paradies im Himmel. Und er sagt ihm auf den Wunsch: Gedenke meiner. Da sagt er: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht so einfach günstig an ihn denken von weit, sondern er sagt ihm: Heute wirst du mit mir, in Gemeinschaft mit mir, im Paradies sein. Also eine gewaltige Dichte der Gedanken und der Aussagen. hier. Und da wird auch übrigens biblisch eben deutlich, dass nach dem Tod hört das Bewusstsein nicht auf, sondern der erlöste Mensch geht sofort ins Paradies. Das, was sich Muslime nur wünschen könnten. Weil die Muslime, die glauben, der Mensch stirbt und dann kommt er in eine Art Schlaf, wo es kein Bewusstsein mehr gibt. Und erst quasi am letzten Tag werden dann die Menschen auferweckt und gewisse Muslime kommen dann ins Paradies und andere werden in die Hölle geworfen. Aber sicher kann man das nie wissen. Und es gibt eine Ausnahme, denn der Koran sagt, wer als Kämpfer im Heiligen Krieg fällt, der kommt sofort ins Paradies. Und darum ist es für sie eine derartige Motivation, eben als Terroristen zu sterben, weil sie dann nicht warten müssen bis zum jüngsten Tag auf die Auferstehung, sondern es geht dann sofort ins Paradies. Und zweitens ist das für sie quasi eine Versicherung, dass sie wirklich ins Paradies kommen, denn das ist sowieso sonst überhaupt nicht sicher. Das wird dann erst am Ende entschieden. Aber die biblische Lehre, die zeigt uns, dass der Erlöste, der seine Schuld eben erkennt, so wie er das sagte, wir haben das verdient, dieses Gericht. Und dann der Glaube an den Herrn Jesus, das ist die Grundlage, dass man die Hoffnung, die sichere Zuversicht hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann...
Eine Frage, Roger?
Ja?
Wie verhält sich das denn deiner Ansicht nach mit 1. Thessalonicher 5, mit der Entrückung?
Was ist jetzt genau die Frage?
Bei der Entrückung ist ja so, dass denn zuerst die Entschlafenen mit Jesus entrückt oder Jesus entgegengehen?
Nein, nicht so. Zuerst die Entschlafenen werden auferstehen.
Auferstehen, ja.
Und dann werden sie zusammen mit den Lebenden, genau, zusammen entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Und ja, also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, kannst du die formulieren?
Die Frage ist einfach, wo sind die Toten dann, die gläubig sind und sterben?
Also es ist so, Geist und Seele gehen ins Paradies,
ja,
und sind dort bei vollem Bewusstsein.
Okay.
Und bei der Entrückung kommt der Herr und lässt die verwesten Körper auferstehen.
Okay.
Und dann werden eben wird eben wieder Geist, Seele und Körper vereinigt, und so werden sie als volle Menschen mit Geist, Seele und Körper werden sie entrückt werden und mit denen, die bis dahin noch gelebt haben, in den Himmel aufgenommen. Weil das Ziel ist, es ist zwar wunderbar, eben heute wirst du mit mir im Paradies sein, aber es fehlt ihm noch etwas. Weil der Mensch ist eine Einheit mit dem Körper. Der Körper ist nicht eine Nebensache, wie die Hindus einen Glauben machen wollen. Für die Hindus ist der Körper völlig minderwertig. Man schlüpft, die Seele schlüpft von einem Körper in den anderen, aber der Körper selber ist, hat keine Bedeutung. Aber nach biblischer Lehre ist der Körper so wichtig, dass Gott den Körper, den wir jetzt haben, wieder auferwecken wird, allerdings als ein... Nicht himmlisch in dem Sinn, sondern es ist ein wirklicher Körper, aber vollkommen, unsterblich, schön, perfekt. Und so wird es in 1. Korinther 15 ja beschrieben. Und erst dann sind wir wieder voll, wenn alle drei Aspekte des Menschseins wieder vereinigt sind. Und das geschieht bei der Entrückung. Ja, jetzt aber... Ist bis dahin noch eine Frage dazu?
Ja, mich würde interessieren, was mit den Leuten passiert, die krematisiert sind.
Es ist so, früher dachte man ja, wenn man den Körper verbrennt, ist das vielleicht noch eine zusätzliche Sicherung, dass es dann bestimmt keine Auferstehung gibt. Aber es ist ja so, dass bei der Verbrennung gehen ja die Atome nicht kaputt. Die werden ja nicht zerstört, sondern wir bestehen ja zu ungefähr 70% Wasser, ja. Und natürlich bei der Verbrennung verdampft das Wasser. Aber die Moleküle, die Atome, die sind nach wie vor da. Und natürlich alles, was übrig bleibt, das ist dann der Kohlenstoff, der eben auch ein wichtiger Bestandteil ist von unserer Biologie. Aber alle Atome bleiben erhalten und Gott, der Herr der Atome, wird sie zusammenfügen und wird verlorene Menschen auferwecken und auch die erretteten Menschen auferwecken. Also die Verbrennung, ich meine, man kann auch in einem Unfall, Autounfall verbrennen, das hat überhaupt keinen Einfluss letztlich auf die Tatsache der Auferstehung. Ja, gut, jetzt haben wir noch ein Wort. Also wir sind drittens, heute wirst du mit mir im Paradies sein, sind wir zu drittens gekommen, und in Johannes 19, noch was, drittens, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann kommt die Finsternis. Ja, Vers 44. Es war aber um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land. Und am Ende dieser Finsternis hat der Herr Jesus dann nach Matthäus 27 gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt das fünfte Wort in Johannes 19, ganz am Schluss der Kreuzigung, Vers 28, mich dürstet. Das ist das fünfte Wort. Das sechste Wort, es ist vollbracht. Und das siebte, nochmals in Lukas, 23, Vers 46. Wer liest?
Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er.
Jawohl, das war dieser Schrei in Matthäus. Ein lauten Schrei von sich. Und er verschied. Und das war dieser Schrei, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Was übrigens deutlich macht, dass der Herr nicht einfach abgeschwacht gestorben ist, sonst hätte er keinen Schrei mehr ausstoßen können vor dem Tod. Sondern es ist wirklich so, wie der Herr in Johannes 10 gesagt hat, niemand kann mir das Leben wegnehmen. Ich gebe mein Leben hin und werde es wieder an mich nehmen. Also das ist schon ein Geheimnis in seinem Sterben, dass er diesen Schrei von sich geben konnte und dann verscheiden konnte. Ja, gehen wir zurück zu Johannes 19. Auf seinen Ruf hin, mich dürstet, hat man ihm Essig gegeben. Diesen Essig hat er getrunken. Aber warum hat der Herr dann nach Matthäus und nach Markus, als man am Anfang bei der Kreuzigung ihm Essig gab, nicht getrunken? Ja, also der Essig an sich betäubt ja nicht.
Ist es nicht mit Galle vermischt?
Ja, Galle heißt einfach Gift. Das war eine Droge, die man manchmal beigemischt hat, um den Gekreuzigten etwas Schmerzlinderung zu geben. Wir können das kurz aufschlagen in Matthäus. Liest jemand?
Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha,
das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken.
Jawohl. Also, was hier mit Galle bezeichnet ist, bezeichnet also eine Beimischung, eine Droge zur Schmerzlinderung. Dieses Ereignis steht also ganz am Anfang der Kreuzigung, wo der Herr den Essig verweigert hat. Aber das in Johannes 19 ganz am Schluss. Und da hat der Herr den Essig genommen, aber es war eben nur Essig, ohne Schmerzmittel. Der Herr wollte bei vollem Bewusstsein unsere Sünden tragen am Kreuz. Und darum hat er diesen ersten Trank abgelehnt. Prophetisch hat David auf dieses Ereignis hingewiesen im Psalm 69. Können wir das kurz aufschlagen? Das ist auch nochmal so ein Kreuzespsalm, wie Psalm 22. Liest jemand Verse 21 und 22? Ja.
Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Und sie gaben in meine Speise Galle und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken.
Jawohl. Also das ist wieder so präzise. Das sind wieder Verszeilen, das ist ein Gedicht. Die erste Verszeile, und sie gaben als meine Speise Galle, die nächste Zeile, und in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Die erste Verszeile hat sich erfüllt am Anfang der Kreuzigung, als sie Essig mit Droge vermischt gaben, aber der Herr hat das verweigert. Und die zweite Verszeile, und in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Das haben sie konkret gemacht, ganz am Schluss der Kreuzigung, ihn gedrängt mit Essig. Was übrigens das normale Getränk der römischen Soldaten waren, das eben sehr stark durstlöschend wirkt. Also nicht Essig pur, sondern Essig vermischt mit Wasser. Es gibt ja Leute, die trinken das noch heute so. Ich kann es nicht verstehen, aber es gibt Leute, die haben das gerne. Ja?
Also die Tatsache, dass er auf Drogen verzichtet hat, das ist ja schon bemerkenswert. Aber die Tatsache, dass er doch eigentlich zu jeder Sekunde hätte vom Kreuz absteigen können. Das steht natürlich nirgendwo verbrieft, aber er hätte es doch gekonnt.
Ja, natürlich.
Angefangen mit der Anfechtung, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab.
Ganz genau.
Ich glaube, das ist ja noch ein viel größerer Verzicht, oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll.
Ja, in jedem Detail ein unfasslicher Beweis seiner Liebe, dass er gehen wollte ihm bis zum Schluss. Das ist das, was wir ja gelesen hatten früher in Johannes 13, Vers 1, wenn du das nochmals kurz vorliest.
Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.
Ja, und Ende, Telos, bedeutet auf Griechisch gleichzeitig auch Tod. Und also hier liebt er sie bis in den Tod. Und er wusste alles, was auf ihn zukommen würde. Aber er liebte die Seinen, und darum ging er bis zum Letzten. Eben, er verzichtete auf diese Schmerzmittel, er verzichtete vom Kreuz herabzusteigen. Und darum ist dieser Ruf eben so gewaltig. Tetelestai, es ist vollbracht. Das hängt übrigens zusammen mit dem Wort Ende. Hier haben wir Telos, und das ist eine Perfektform. Tetelestai, das ist die gleiche Wurzel. Also es ist zum Ende gebracht. Es ist vollbracht. Liebt er sie bis ans Ende. Beim Neuen Jerusalem, das ja symbolisch die Gemeinde darstellt in Offenbarung 21, die Gemeinde, die Gottes Herrlichkeit trägt, da wird davon gesprochen, dass die Stadt geschmückt ist mit 12 verschiedenen Edelsteinen. Und alle diese Edelsteine weisen in ihrer Symbolsprache auf den Herrn Jesus Christus und seine Herrlichkeit hin. Ich möchte auf einen Edelstein in unserem Zusammenhang hinweisen, und zwar Offenbarung 21, Vers 20. Lies das jemand vor?
Die sechste Sardis, die siebte Chrysolith, die achte Beryl, die neunte Topaz, die zehnte Chrysoplas, die elfte Hyazinth, die zwölfte Amethyst.
Ja, also die zwölfte Grundlage, so geschmückt. Amethyst heißt A, nicht, un, ja. Methyst, betrunken, nicht betrunken. Und so ist das eine, drückt dieser Edelstein eben die, diese Herrlichkeit des Sohnes Gottes aus, der bereit war, ans Kreuz zu gehen und das eben in vollem Bewusstsein, ohne irgendwelche Verringerung der Schmerzen auf sich zu nehmen. Und daran werden wir erinnert werden in aller Ewigkeit durch diese, durch diesen Amethyst am neuen Jerusalem. Ja, aber gerade da, wenn wir so gesehen haben, wie die verschiedenen Worte am Kreuz sich so schön ergänzen, in keinem Evangelium ist alles da, aber alle vier zusammen ergeben das vollkommene Bild. Da sieht man wieder so ein klein schön illustriert, wie eben die vier Evangelien eine Einheit bilden, die man nie auseinanderreißen darf. Und die Gott gewollt war, eben, dass im Matthäusevangelium besonders der Herr Jesus als der König, im Markus als der Knecht vorgestellt wird. Ein klarer Gegensatz, Kontrast, ja, König, Knecht. Und in Lukas der Herr Jesus mit der Betonung als Mensch und in Johannes mit der Betonung als Gott dargestellt. Auch das ist wieder ein Gegensatzpaar. Und alle diese vier Evangelien zusammen wieder ergänzen sich so, dass sie dann ein volles Bild ergeben. Hier in Johannes 19 haben wir, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Dieses, den Geist übergeben hatten wir in Lukas auch, aber eben nach dem Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ein Wort, das übrigens auch im Alten Testament prophezeit war. Weiß jemand wo?
Auch in diesem Psalm, den wir gelesen haben.
Nein, nicht 69.
22.
Auch nicht 22. Es gibt noch eine Reihe mehr Kreuzespsalmen. Psalm 31. Vers 6. Liest jemand vor?
In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr. Du, Gott der Treue.
Jawohl. Ja, es ist eigentlich 5 Uhr. Wir sollten schließen. Gibt noch eine wichtige Frage bis dahin? Gut, dann fahren wir nächstes Mal weiter ab Vers 31. Oder doch noch?
Ich überlege nur gerade, dich zu ermuntern, noch 10 Minuten dran zu
hängen. Ja, aber da musst du die anderen fragen. Für mich ging das schon.
Ich bin sicher. Ja? Ich habe Zeit.
Also wir haben ja so lange Kuchen gegessen. Ich meine, deswegen war echt gut, ja. Ja gut, dann machen wir bis 10 nach. Jetzt kommt ein Problem ab Vers 31. Die Juden haben den Wunsch, dass Pilatus eben die Körper am Kreuz nicht am Sabbat hängen lässt. Woher kommt dieser Wunsch?
Aus dem Gesetz?
Ja, genau. Können wir die Stelle mal aufschlagen? Wo? Ja, ich höre es.
5. Mose 21.
Jawohl. Fünfte Mose 21, Vers 22. Lies jemand?
Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott, auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt.
Jawohl. Also jemand, der am Holz hängt, ist so oder so ein Fluch Gottes. Aber er soll eben nicht über Nacht hängen, weil dadurch das Land quasi unrein gemacht wird. Das heilige Land. Übrigens, wo wird das Land Israel so genannt in der Bibel? Das heilige Land. Man sagt das so oft. Ich gebe das mal schnell an, für die, die gerne aufschreiben. Der Ausdruck kommt nämlich nur einmal vor in der ganzen Bibel.
Bei Mose, beim Dornbusch?
Nein. Ja, einfach dieses Land, auf dem du stehst, ist heiliges Land, aber das war ja in der Sinai-Wüste. Aber das Land Israel als das heilige Land, das ist Sacharja 2, Vers 12. Ja, es gibt dort allerdings Bibel mit anderer Verszählung, da muss man dann schauen, wo das in der anderen Verszählung ist. 2, Vers 12. In dem heiligen Land. Und er wird Jerusalem noch erwählen. Gut, also das Land wird unrein gemacht. Und darum sagen die Juden, in der Sorge darüber eben, dass das Land unrein wird, dass Pilatus also bitte diese Körper abnehmen soll. Und ganz besonders eben, dass es nicht am Sabbat so etwas geschehen würde. Also, wenn man sich das vorstellt, am gleichen Tag, wo diese selben Leute den Erlöser verwerfen, sind sie bemüht, dass ja, das Land nicht unrein wird. Das ist wirklich die ärgste Heuchelei, die man sich vorstellen kann. Und nun, aber die beiden Verbrecher, die sind noch nicht tot. Und da machen sie was? Jawohl. Also die Beinknochen werden gebrochen. Warum? Ja, wie? Ja, aber man muss vielleicht, für die das nicht wissen, muss man erklären, warum. Ja, weil bei der Kreuzigung, um atmen zu können, muss ja der Gekreuzigte immer wieder abstehen, um Luft zu bekommen. Und wenn die Beine gebrochen werden, kann man nicht mehr abstehen, um eben die Lunge mit Luft zu füllen. Und dann erstickt man. Und so führen sie das eben bei den Verbrechern durch. Lies noch jemand Vers 32.
Da kamen die Kriegsknechte und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und alsbald kam Wasser und Blut heraus.
Jawohl. Also die beiden Verbrecher sind beide erstickt, aber der eine ist ins Paradies gegangen an diesem Tag Und der andere? Wohin kam der? Ja, wobei man muss sagen, dass das Paradies im Himmel, das ist übrigens auch der Ort, wo der himmlische Tempel ist, ja, also das Haus des Vaters, das wird auch bezeichnet als das Totenreich. Das Totenreich, Hebräisch Sheol, Neuen Testament Hades, ist einfach quasi der Oberbegriff für den Zustand des Todes. Für die Erlösten ist das der Himmel, das Paradies. Aber für die Verlorenen ist das Totenreich eben, wie wird das noch bezeichnet?
Ort der Qual.
Der Ort der Qual. Wir können das ganz kurz aufschlagen in Lukas 16. Das ist übrigens kein Gleichnis, wie manche sagen. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Sondern eine Geschichte. Es steht auch nichts von einem Gleichnis da. Und zweitens, in Gleichnissen kommen nie Eigennamen vor. Wie da Lazarus oder Abraham. Und es kommen auch nie bestimmte aus der Geschichte bekannte Personen vor, wie hier. Eben Abraham, die Propheten. Es ist eine Geschichte. Und nun lesen wir Lukas 16, Vers 23. Vers 22.
Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams.
Jawohl. Schoß Abrahams war im Judentum eine andere Bezeichnung für das Paradies. Und zwar, Schoß Abrahams bedeutet so, wie Johannes beim letzten Passa eben zu Tische lag, und zwar gerade so lag, dass sein Kopf an den Nachbarn, das war der Herr Jesus, an seine Brust kam. So war er quasi im Schoß Jesu, ja? Das drückt also aus Tischgemeinschaft. Und der Schoß Abrahams bedeutet eben, dass man mit Abraham Gemeinschaft hat im Jenseits, im Himmel. Das ist das Paradies. Also es ist nicht so, dass Abraham so wie kleine Kinder die in den Schoß nimmt und sie wiegt, wie es in einem Negro Spiritual heißt, Rock my soul in the bosom of Abraham. Ist aber nicht so, ja? Sondern es meint eben die Tischgemeinschaft im Paradies. Ja, das nur so nebenbei. Dann Vers 23.
Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß.
Nur weiter.
Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze meines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in diesem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche zu euch von hier hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen, es können.
Nur weiter.
Ja. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit ich ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, lass sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihm geht, dann werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht.
Jawohl. Also hier haben wir diesen Ausdruck, zuerst einfach Hades oder Totenreich, Vers 23. Aber eben Hades wird auch gebraucht für den Ort, wo die Erlösten hinkommen. Dieser Ausdruck ist einfach ein Oberbegriff. Wörtlich bedeutet Hades der Unsichtbare auf Griechisch. Das ist also das für uns nicht sichtbare Bereich des, wenn man will, Jenseits. Ja? Aber für die Verlorenen ist das eben nicht das Paradies, sondern der Ort der Qual. Das ist noch nicht die Hölle. Das kommt erst Später, nach dem tausendjährigen Reich, werden alle verlorenen Menschen vor Gottes Thron erscheinen und dann erst in die Hölle geworfen. Also die Hölle ist leer heute. Aber interessant ist, hier wird doch mit körperlichen Begriffen wird das umschrieben. Im Hades seine Augen aufschlagend. Ja, er ging blind durchs Leben und plötzlich im Hades kommt ihm alles zum Bewusstsein. Aber er sagt, er leidet hier Qualen und er möchte, dass man ihm mit Wasser seine Zunge kühle. Ja gut, er ist ja nicht mehr körperlich dort. Ja? Und trotzdem wird quasi die Existenz der Seele so beschrieben, wie wenn sie körperlich wahrnehmen kann. Und es wird auch hier deutlich gemacht, es ist definitiv. Und zu diesem Allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit der Bekehrung mehr. Der andere Verbrecher hat da am Kreuz noch die Möglichkeit gehabt. Aber mit dem Tod, mit dem Erstickungstod, war diese Möglichkeit vorbei. Und es ist ganz wichtig, dass wir daran festhalten, weil das wird auch heute wieder aufgeweicht. Wir kennen die katholische Lehre mit dem Fegefeuer und so weiter, wie es nach dem Tod noch Möglichkeiten gäbe, das Los zu ändern. Das ist eine Irrlehre. Aber zum Beispiel vor kurzem wurde ja diese Auferstehungsgeschichte von Richard Bonke in der ganzen Welt verbreitet. Er hätte einen unbekehrten Pastor in Afrika auferweckt. Und der hat sich dann nachher eben bekehren können. Da muss man sagen, das ist ganz klar wieder biblisch, denn die Bibel sagt ganz klar, mit dem Tod ist es definitiv, es gibt keine Möglichkeit zurückzukommen und noch einmal eine Chance zu haben. Also das ist in sich schon eine totale Irrlehre und disqualifiziert schon die ganze Behauptung. Das müssen wir festhalten und das macht die Evangeliumsverkündigung auch so feierlich. Es gibt keine zweite Chance. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt muss man sich bekehren. Ja, jetzt sind die 10 Minuten vorbei. Also, machen wir doch nächstes Mal weiter mit Johannes 19. Aber ich denke, es ist ja jeweils wichtig, dass wir so ein bisschen Exkurse machen und auch andere Themen so in Beziehung bringen zum Text. So lernen wir die Zusammenhänge im Wort Gottes kennen. Ja, natürlich. Das ist genau diese Irrlehre. Genau. Ich will noch beten zum Schluss.